Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde von HaHo.
Hä?
Ich brauch Hertha, Schulle, mein Berlin und ich
bin. Folge 8.
Lass uns mal weitermachen.
Es wird Herbst in der Hauptstadt und Hertha nistet sich im Mittelfeld der Tabelle ein. Die Ergebnisse stimmen für einen Aufsteiger. Ende Oktober köpft Pierre-Michel Lasogga in der 85. Minute den Siegtreffer zum 2:3 in Wolfsburg. Nach 11 Spieltagen haben die Berliner 16 Punkte gesammelt. Bis zu einem Europapokalplatz sind es nur 4. Der Relegationsplatz ist 7 Punkte und minus 10 Tore entfernt.
Zu der Zeit warst du ein bisschen draußen, Ennis, hatte ich gesehen.
Ich kann mich an das Spiel auch erinnern, weil ich da hingefahren bin. Aber ich weiß gar nicht, ob ich gesperrt war oder ob ich eine Verletzung hatte. Weil das war das eine Spiel.
Nicht im Kader, genau.
Stimmt. Ja, ich bin da hingefahren.
Und ich hatte geguckt, also laut Transfermarkt.de warst du komplett in der Saison verletzungsfrei.
Da war gar nichts. Aber ich weiß nicht, ob ich verletzt war, weil ich nicht mitfahren konnte oder ob ich gesperrt war, was auch. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich war auf jeden Fall, da war nichts. Ich habe ja die Spiele davor auch gespielt. Da war noch alles noch in Butter.
Bist ja auch noch mitgefahren.
Nee, ich bin hingefahren, privat noch, deswegen, ich weiß nicht, wie wir wieder nachgespielt haben, aber da war ich dann wieder ganz normal dabei.
In Gladbach hast du 7 Minuten gespielt, haben wir verloren.
Was war das für ein Spieltag?
Der 12. Haben wir 2:1 zu Hause gegen Gladbach verloren. Adrian Ramos in der 18. und dann 33. Marco Reus und 55. Marco Reus. Wie gesagt, also das ist mir so aufgefallen auch bei der Recherche, waren gute Ergebnisse, war alles okay. Also fand die Truppe auch, die zusammengestellt wurde, der Kader, das war keine Truppe, die im Abstieg mitspielen musste. Die
auf gar keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall.
Dann sind wir im Dezember und dann wird es ziemlich spannend.
Aber warte mal kurz, das ist ja genau, dieses Wolfsburg-Spiel ist ja eigentlich dann noch so ein extra Baustein von, das kann eigentlich nicht wahr sein, was dann passiert ist, dass du halt kurz vor Schluss wieder so ein Last-Minute-Tor. Ich war da, ich weiß ganz genau, ich kriege immer noch Gänsehaut. Das ist einfach geil, in Wolfsburg zu spielen. Kürzeste Auswärtsfahrt damals. Gibt keinen Grund, da nicht hinzufahren. Und alles scheiße da.
So schön eingefärcht in diesen Käfig.
Oh, der absolute, ja, die ganze Stadt, diese Empfang. Man läuft einfach sinnlos durch die Gegend bis zu diesem komischen Stadion. Und dann schafft man es dann irgendwie dann doch, damals noch dieses, oder heute immer noch, diesen Geldverein irgendwie Platz zu machen, kurz vor Hosenknopf sowieso immer noch geiler. Also das war wirklich dann so, okay, du gehst dann da raus und denkst so, okay, was soll passieren? Alle dude. Aber naja.
Was soll passieren? Wie oft wir uns diese Frage schon stellen.
Wolfsburg ist immer eine Heimreise wert.
Absolut.
Aber warte mal, wenn wir über Wolfsburg reden, Fun Fact.
Ja.
Ich war auch mal beim Auswärtsspiel da und da bin ich durch die Polizeipferde durchgelaufen. Und ich habe dann gehört, das darf man wohl nicht, durch Pferde durchlaufen. Und das eine Pferd hat mir auf die Schulter gesabbert. Ey, und das den ganzen Tag, das stinkt halt wie Kotze. Und den ganzen Tag immer, wenn ich musste ich fast erbrechen. Und ich hatte keine andere Jacke dabei. Das werde ich niemals vergessen.
Ja, aber warum hast du keine Wechseljacke in Wolfsburg dabei?
Entschuldige mal. Ich dachte nur, das wäre ein Mehrwert für die Zuhörer, dass ich das nochmal erzähle.
Definitiv. Die Pferdekette in Wolfsburg ist bekannt. Habe ich auch ein paar Bilder von, auf jeden Fall.
Und was auch geil ist, wenn du da zum Dönerladen gehst. Erstmal
Regel Nummer 1, niemals Döner außerhalb von Berlin essen.
Ja, ich weiß, das habe ich da gelernt. Da steht dann, mit welcher Soße möchtest du deine Dönertasche?
Ja.
Also, da habe ich schon gezuckt.
Und dann gibt es Soßen, die gibt es bei uns gar nicht.
Fragt der Curry oder Tzatziki?
Ja, genau. Okay. Genauso in Hamburg damals.
Das ist Tzatziki, Alter. Das ist vorbei.
Und dann machen die Soßen nicht am Anfang, sondern zum Schluss immer oben drauf.
Ja, genau. Auch gar nicht ins Brot.
Ja.
Cocktailsoße.
Komplette.
Ja, gibt's auch Cocktail. Habe ich in Düsseldorf.
Du perverses Schwein. Alter. Nee, Wolfsburg war ich ein paar Mal und habe gearbeitet. Ist für mich geil, weil ich fahre morgens hin und abends zurück.
Das nicht viel weiter als von hier nach Hause, oder?
Das stimmt. Also ist bloß
eine Richtung.
Letztes Mal halt zum letzten Auswärtssieg unserer Dame war ich da.
Wann war das?
34. Spieltag.
Ach ja, stimmt, stimmt. Das ist ja gar nicht so lange her.
Hat er nicht sogar hier Ibo getroffen?
Nee. Ja, doch. Ibo hat getroffen.
Boah, ich weiß noch, damals als Geckers da getroffen. Haben wir 5-1, da waren wir schon abgestiegen.
Das war der Abstieg davor, genau. Ja. Haben wir Gekas verpflichtet und er hat 3 Tore gemacht oder sowas. Und wir haben Wolfsburg, und die waren richtig gut zu der Zeit, richtig den Arsch versohlt.
5-1, glaube ich.
Genau.
Und, hatten wir nämlich das Pferd auf die Schulter.
Ah, okay. Und da dachte ich, ja, aber jetzt lassen wir halt, kriegen wir hin, gar kein Problem. Es wird Winter.
Ja, das war wirklich Winter.
Mitte Dezember, vor dem letzten Spiel der Hinrunde gegen Hoffenheim, keimt Unruhe auf.
Wenn wir jetzt 5 Spiele hintereinander einen Grottenkick abgeliefert hätten und ein Sang und Klanglos untergegangen, dann hätte ich gesagt, okay, die Mannschaft hat ein Problem mit dem Thema, aber das kann ich beim Weiten nicht erkennen.
Trainer Markus Babbel möchte seinen zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern und teilte das laut eigener Aussage schon Anfang November dem Verein mit. Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer behaupten das Gegenteil.
Ja, es gab am Freitagabend ein Gespräch, in dem er mich gefragt hat, ob ich Bescheid wüsste. Habe ich gesagt, ja, seit Mittwoch früh. Dann hat er versucht, mir klarzumachen, dass er das anders sieht. Und ich habe ihm gesagt, das halte ich für ausgeschlossen, aber das Gespräch beendet. Es war ihm nicht so, wie er es gesagt hat.
Die Zusammenarbeit endet einen Tag nach dem 1:1 im Kraichgau.
Es ist richtig, wir haben heute Nachmittag Markus Babbel mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Die Entwicklungen der letzten beiden Tage und insbesondere die Entwicklungen, die darin gipfelten, dass er mich fortgesetzt in den letzten beiden Tagen öffentlich der Lüge bezichtigt hat, ließen Hertha BSC keine andere Wahl.
Rainer Wittmeier, der bis dato Co-Trainer von Babbel war, übernimmt die Mannschaft bis Jahresende. Hertha ist aktuell 11. mit 20 Punkten nach 17 Spielen.
Wenn du denkst, alles ist gut, kommt Hertha um die Ecke und berichtigt die Zeitschleife. Genau. Ist wirklich so. Ist alles irgendwie in Ordnung, wie du gesagt hast, und dann passiert sowas. Und dann wird es nach außen getragen, jeder hat eine Meinung dazu, Boulevard kümmert sich um den Rest, Schlammschlacht, und natürlich kannst du mir erzählen, was du willst, vielleicht kann Ernest das auch bestätigen, das kommt immer irgendwie an im Team und kann mit Sicherheit auch Sachen kaputt machen.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Hat es die Mannschaft belastet?
Gute Frage. Ich weiß nicht, ich war mal so ein Spielertyp, der sich irgendwie nie so davon beirren hat lassen. So. Aber es war dann schon ein sehr großes Thema. Also man kam ja gar nicht drum herum, ja, was denn da abgegangen ist. Zwischen denen dann auch von den Zitaten, die dann da rausgeballert worden sind, das war dann schon sehr unruhig denn. Ja. Die Ergebnisse haben dann auch nicht gestimmt. Dann ist es halt so im Fußball, genauso wie es dann, wenn es läuft, dann läuft's. Wenn es dann halt nicht läuft, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Und dann ging es halt los. Dann hat der dem das bezichtigt, der hat gesagt, nee, das war so ein Chaos, das war schon so, dass es dann die Mannschaft schon so ein bisschen noch mehr aus der Bahn geworfen hat. Ja, ich meine, ich glaube, wir lernen es heute das erste Mal persönlich kennen. Eigentlich jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich überhaupt kein Blatt vor den Mund nehme oder so. Aber es gibt Sachen, von denen ich weiß, da wo ich eigentlich schon die Privatsphäre der behandelnden Person sehr respektiere, weil ich es dann auch von denen mir gegenüber auch erwarten würde, wenn es dann soweit kommen würde. Da sind Dinge passiert, die wir mitbekommen haben, definitiv, die dann dazu geführt haben, dass dann sowas entstanden ist. Ja. Also ich weiß, dass damals Markus Babbel nach meinen Informationen noch, weil es ja auch alles gut lief, die Mannschaft hat sich mit dem Trainerteam gut verstanden, umgekehrt genauso, eigentlich schon relativ früh sich einig waren, dass man den Vertrag verlängert. So, das war damals so, was ich damals dann auch mitbekommen habe, was man mir dann auch gesagt hat, ja, wie dann die Planungen vom Trainer denn sind. Und wie gesagt, dann sind dann halt intern ein paar Dinge vorgefallen, ja, die man mitbekommen hat, die dann, glaube ich, die Familie Babbel dann auch dann zum Umdenken, glaube ich, gebracht hat, um da nicht mehr und nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen oder andere Internas rauszubringen. Und dann ging es halt los und es war schon krass heftig, weil ich bin nicht, wie gesagt, ich war beim HSV, da habe ich alles schon gesehen, da sitzt man auch gefühlt jedes Jahr in der Kabine und man denkt sich, schlimmer geht's nicht, aber es kommt immer wieder mal einer oben drauf, so vom Gefühl her. Aber das, wie ich es da mitbekommen und erlebt habe oder wir als Mannschaft, war auch schon relativ neu. Also für das Image, für die Außendarstellung des Vereins war es halt nicht so rosig, würde ich sagen. Ja. Und dann ging es halt los. Dann war er halt weg. Ich glaube, das letzte Spiel haben wir noch mit Rainer Wittmeier gegen Lautern zu Hause im Pokal gespielt. Und ich weiß noch, in Hoffenheim war das Spiel dann, glaube ich.
Genau, also Babbels letztes Spiel war in Hoffenheim.
Genau, die haben schon gar nicht miteinander mehr gesprochen. Also wir haben gesehen, dass da die Spannung extrem angespannt war. Der Gegenbauer und der Preetz haben überhaupt gar nicht mehr schon mit dem Trainer gesprochen. Und dann wussten wir alle schon, okay, das Ding ist durch. weil wir auch ein paar Sachen wussten, die halt niemals in die Öffentlichkeit rauskommen durften. So. Und dann wusste ich schon, okay, das Ding ist vorbei. Auch, es war kein schönes Gefühl, auch in Hoffenheim. Ich meine, wir waren ja auch zu dem Zeitpunkt auch eine sehr, sehr starke Mannschaft. Ja. Und dann spielst du halt so ein Spiel und dann weißt du, okay, das Ding ist mit dem Trainer gelaufen. Auch sein Verhalten, jetzt sage ich mal, hat man ihn angemerkt, dass er sehr nachdenklich war. Ja. Ein bisschen zurückhaltender als sonst. Er ist eh so eher ein ruhiger, seriöser Typ, sage ich mal, auf dem Platz oder als Trainer. Aber er war nicht mehr so da, weil die damalige Situation halt aktuell da, glaube ich, ihn sehr durch den Kopf gewurmt hat.
Hat er sich nicht noch ein Hertha-Emblem, die Hertha-Fahne?
Das hat er im Sommer davor gemacht. Da hat er sich ein Hertha-Tattoo streichen lassen.
Man muss mal ganz kurz dazu sagen, dass diese Tattoo auch noch andere Vereine implizierte und das Hertha-Wappen nur ein Teil von drei oder vier Vereinen war und das hat die ganze Sache noch mehr cringe, wie wir Jugendlichen sagen, gemacht, auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie er seinen Unterarm dann in der BZ irgendwie präsentiert hat und man einfach nur dachte so, wow, okay. Also
geile Idee als Fußballtrainer.
Wo du weißt, du bist schon jetzt seine ganzen ehemaligen Vereine aufzuzählen.
Also, mich würde interessieren, wie habt ihr ihn wahrgenommen? Das ist immer auch so eine Sache, weil es ist ja anders, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet und jemanden, den man eigentlich nur so als Trainer, als Außenstehender dann irgendwie beobachtet oder halt hört oder sieht.
Deswegen ist für mich so, war vor allem in der Kombination damals noch mit Preetz, der ja auch jetzt kein Schambolzen ist. Ja, und Markus Babbel auch ein sehr ruhiger, auch ja, Bayer. Jetzt als Bayer hast du es eh nicht so leicht in Berlin, ne? Auch von der Art her. Ich fand das jetzt nicht sehr inspirierend. Solange die Ergebnisse okay waren, war das fein, aber es war jetzt niemand, an dem man sich irgendwie festhalten konnte. Ne? Weder negativ noch positiv. Also ich habe den einigermaßen neutral wahrgenommen. Als dann diese ganzen Geschichten rauskamen, war natürlich so.
Ja, bildet man sich natürlich eine andere Meinung. Genau. So.
Aber auch da, man weiß ja nicht.
Aber wie du halt sagst, eigentlich ist man als Hertha-Fan immer schon zufrieden damit, wenn es läuft, wenn man sich keine Sorgen machen muss. Der Trainer generell, seitdem ich da bin, ist immer nie so der Mittelpunkt, sage ich mal. Und ist ja an sich auch okay, weil klar stellt er die Mannschaft auf und so weiter und so fort. Aber man identifiziert sich ja eher mit den Leuten, die gegen den Ball treten. Und er war schon so ein Fremdkörper. Also klar, so ein klassischer Zugezogener. Er hatte jetzt meiner Meinung nach auch nicht so viel fußballerische Erfolge vorzuweisen, die zu dem damaligen Zeitpunkt ja vielleicht bei Hertha noch ein bisschen mehr hochgehangen worden sind, auch in die Zukunft gedacht sozusagen. Klar, jetzt sind wir erstmal wieder gerade aufgestiegen, jetzt müssen wir ja erstmal wieder uns setteln sozusagen, aber da ist nicht so viel, also ist nicht so wirklich der Funke übergesprungen, dass man jetzt euphorisch war bei ihm, so bei jeder Pressekonferenz. Weißt du, bei Paul, da kannst du mal lachen, bei irgendwelchen anderen hast du immer mal irgendwie eine Spitze und er hat halt einfach völlig stoisch alles immer runtergerattert und war dann schon so, okay, jetzt ist er gleich fertig, fast eingeschlafen, so. Kann natürlich sein, dass er dann auch in der Kabine natürlich auch mal irgendwie ein bisschen lauter geworden ist und da Ansagen verteilt hat oder wie auch immer, aber so tendenziell bin ich dabei, Tommy, solange der irgendwie vernünftige Arbeit macht, kann man sich nicht an dem reiben. Nachdem dann das Kind in den Brunnen gefallen war, sah die Sache natürlich ein bisschen anders aus.
Also Baumi meinte zu mir damals, ich habe ihn gefragt, der hat ihn ja in Australien nochmal trainiert, dass er ihn schon für einen guten Trainer hält und auch für einen netten Typen so. Und daher bin ich jetzt so ein bisschen, bin eher positiv als negativ.
Nee, ist auf jeden Fall. Also hat schon Dinge so klar angesprochen. Seine Besprechungen waren gut. Auch die Rede, die er dann immer vor dem Spiel gehalten hat, die waren auch immer, hat alles so Hand und Fuß gehabt, muss man schon sagen. Aber ich glaube, die Kombi mit ihm und Rainer Wittmeier, das hat eigentlich nicht gut gepasst, haben sich gut ergänzt. Zwei verschiedene Typen, sage ich mal. Deswegen hat es eigentlich schon gut gepasst. Und wie anfangs erwähnt, ich habe wirklich nicht mal meinen Träumen gewagt, dass es mal sich so entwickelt hat. Und ich kann mich halt daran erinnern, eigentlich ist das fast zum Übergelaufen gebracht worden mit dem Spiel in Nürnberg damals. So, da hatte ich dann auch.
Hast du was vorbereitet, Stefan?
Ja, vielleicht habe ich was vorbereitet.
Ganz kurze Frage noch: Hat denn Babbel Wittmeier überhaupt geholt oder ist der, weil der war ja, war ja wirklich sehr lange dann bei Hertha irgendwie auch aktiv. Ja,
der ist dann später nochmal Co-Trainer von Paul geworden.
Genau,
und
genau.
Ich fand, da war ja immer das Taktikgenie dahinter. Mhm, also genau. Ich glaube, der konnte die Spiele ganz gut analysieren und lesen. Ja.
So ein Tag vorm Spiel, also ab dem zweiten Tag vor dem Spiel ging es dann schon so Richtung Taktik, Vorbereitung auf den Gegner und hat er den Hauptpart übernommen, wie wir angreifen wollen, wo wir angreifen wollen, wie wir sie pressen wollen, wo wir stehen. Da war er sehr, sehr ja, detailverliebt auch, energisch und schon fußballverrückter Typ. Ja. Und deswegen sage ich jetzt, es hat sich schon gut ergänzt mit den beiden.
Jetzt
ja.
Leider Schalker.
Ja?
Ich glaube, ne? Nee, er war Co-Trainer oder so.
Nee, bei Fürth.
Ja. Ach, bei Fürth ist der
gerade. Genau. Nee, da war. Das ist aber jetzt nach Wolfsburg habe ich mein letztes. Also jetzt hab der sein Sohn ist ja bei Hertha in der U14, glaube ich, oder U16, weiß ich gar nicht. Co-Trainer? Ich glaube U14. Den habe ich getroffen, da war ja noch klein, ist gewachsener Co-Trainer. Er hat so ein bisschen, glaube ich, die Papagene mitbekommen als Trainer. Und der hat mir erzählt, dass sein Papa jetzt in Wolfsburg quasi sowas wie so Jugendkoordinator mäßig ist, zwischen Profis und Jugend.
Ich glaube,
so ein bisschen
wir wollten
so
ein Position holen. Also der war kurz im Gespräch, ob er Co-Trainer von Dardai werden soll, ja. als Dardai jetzt wieder kam. Mhm. Und dann war aber irgendwie so, nee, jetzt geht er nach Wolfsburg, stimmt. Ne?
Ja, den hätte ich mir auch ganz gerne gesehen. Jetzt kommt das erste Highlight der Saison.
Das letzte Spiel des Jahres steigt 3 Tage vor Weihnachten. Nach dem 3:1-Sieg gegen Kaiserslautern steht Hertha nach 5 Jahren Durststrecke endlich mal wieder im Pokal-Viertelfinale. Zuvor schied man jeweils in der zweiten Runde aus. Ex-Bundestrainer Michael Skibbe wird zum 1. Januar des folgenden Jahres neuer Cheftrainer.
Ich weiß nicht, das ist echt normal. Ja, das wäre jetzt auch, wenn ich jetzt sagen würde, oh, das war was ganz Besonderes und auch, ich bin ganz aufgeregt oder so, das wäre ja Blödsinn. Nein, ich freue mich total auf die Aufgabe hier bei der Hertha. Das ist eine ganz spannende Aufgabe. Ein Verein, der in den letzten Jahren, nachdem sie in einem Jahr abgerutscht waren, nach einer tollen Saison, wo sie Dritter geworden sind, glaube ich.
Vierter.
Im Jahr darauf abgestiegen sind, das ist natürlich sehr schade gewesen. Und dann wieder die Kurve zu kriegen, so schnell wieder richtig Fuß zu fassen, auch in der Bundesliga, da möchte ich mit dem Eddie zusammen jetzt gerne in der Zukunft dran mitarbeiten, dass das weiter nach vorne geht, weiter erfolgreich wird und erfolgreich bleibt. Aber ansonsten ist das echt normal.
Man konnte leider gerade nicht sehen, Ennis hat jetzt schon den Kopf geschüttelt, als er die Stimme hörte. Was war denn so der erste Gedanke, als es hieß, ja, Michael Skibbe wird Trainer? Erstmal nur der erste Gedanke, du hast ihn noch nicht gesehen.
Ach, keine Ahnung, wenn ich so an diese Zeit denke, dann verbinde ich halt auch noch viele private Sachen, ja, so damit, weil du es auch von so ein bisschen angepiesert hast, da mit der Phase, wo ich dann wieder gespielt habe, dann wieder nicht. Da sind ja auch privat Dinge bei mir passiert, die ich auch erstmal verkraften musste. Damals mit meiner Schwester auch, die dann überfallen worden ist. Das war dann damals auch eine sehr, sehr große Geschichte für mich, was mich dann so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht hat, mental, ja. Und dann jetzt wie eben dieses Thema, dieses Hin und Her mit den Verantwortlichen. Und als ich dann, als wir mitbekommen haben, dass dann Skibbe Trainer wird, ich weiß nicht, ich habe alles andere erwartet, außer das, was ich denn erlebt habe, sag ich mal. Also ich meine, er hat ja gute Stationen gehabt, ja, war jahrelang bei Leverkusen, dann auch in Frankfurt, ja. Also ich dachte schon, dass dann ein kompetenter, guter Trainer zu Hertha jetzt kommt, ja. Aber ich sag's ehrlich, auch wenn ich eigentlich nicht so der Typ bin, der sowas öffentlich sagt, aber das war wirklich in diesen 6 Wochen, das war mein schlechtester Trainer. Also das war jetzt nicht so, dass er keine Ahnung von Fußball hatte. Ganz im Gegenteil, wenn er über Fußball gesprochen hat, hast du schon gemerkt, dass er Ahnung hat. Ja? Also die Erfahrung hat er auch. Ich meine, er war auch relativ früh auch schon Bundestrainer mit Rudi Völler da. Also wenn man sich seine Vita anguckt, war er nicht umsonst dort, wo er war, finde ich. Ja? Auch bei guten Mannschaften. Aber ey, was da in den 6 Wochen los war, auch sein Co-Trainer Eddie Bürkamp, ey, wirklich, also das hat gar nicht gepasst. Überhaupt nicht.
Menschlich einfach.
Ja, vom Typ, ich weiß nicht, vom Typ her, die Aufstellung, die Ansprachen, auch der, also ich muss mich echt zurückhalten, weil ich will nicht über andere Menschen oder über andere Taten von Leuten sprechen, die halt dann, damit die ein besseres Bild bekommen, warum es denn nicht so lief, wie es lief. Aber es hat wirklich einfach nicht gepasst, hat auch Michael Preetzner noch gemerkt. Deswegen war dann noch nach 6 Wochen Schluss, weil wir auch dann, glaube ich, nicht ein einziges Spiel gewonnen haben. Aber das war. Also für mich überhaupt keine Autoritätsperson jetzt in meiner Welt. Ich konnte ihn ehrlich gesagt nicht so ernst nehmen, wie jetzt andere Trainer, die ich schon haben durfte, ja, und die nicht trainieren durfte. Und das hat mich eher so ein bisschen überrascht für die Station, die er hatte, sage ich nochmal, betone ich. Aber es hat einfach nicht gepasst. Also auch der Co-Trainer Eddie Willkommen, guter Typ, so, aber der hat relativ schnell die Mannschaft, sage ich mal, von der Ernsthaftigkeit verloren. Und das hat dann, glaube ich, dann auch an den Ergebnissen sich wiedergespiegelt. Leider.
War irgendjemand mal kürzer, also jetzt außer so Magath für drei Spiele, war jemand mal kürzer bei uns Trainer?
Nein, ich habe recherchiert, kommt auch gleich, ist zwei Rekorde. Mein Gedanke war, also oder als ich das jetzt recherchiert hatte und diesen O-Ton noch gefunden hatte, da ist halt null Leidenschaft so bei so einer Antritts-PK. Also Hertha ist ja ein großer Verein, stand nicht scheiße da, die hat eine gute Mannschaft. So, da gehst du hin, brennst und machst ein Feuerwerk. So, und ja, ist normal.
Freue mich auf die Aufgabe.
Genau, so ist ein klassischer.
Ja, so kam er auch rüber. Also ich meine, wir haben jetzt gerade über Bubble gesprochen, da hat man halt, wie gesagt, das ist auch meine Erfahrung. Man hat dann halt einen Trainer, den man, zum Beispiel Armin Fee, ich kannte den nur aus dem Fernsehen oder wenn ich gegen ihn gespielt habe. Und ich konnte auch eigentlich so als Außenstehender mit ihm nicht viel anfangen. Dann habe ich ihn halt kennengelernt beim HSV als mein Trainer. Und dann hat man halt gesehen, wie Menschen halt intern sind. Also wenn es halt um Trainer sein geht oder wie man eine Mannschaft führt, formt, ja. Da hat man in beide Richtungen immer halt positive oder negative Überraschungen. Ja, aber bei Skibbe war das wirklich für mich, ich kann nur für mich sprechen, war das auf jeden Fall ein Schuss nach hinten.
Mir ist ein kleinster gemeinsamer Nenner aufgefallen, wo man eine Red Flag sieht, wenn jemand bei der Antritts-PK von der Hertha spricht.
Ja.
Das hat Bobic gemacht. Das hat Klinsmann gemacht.
Also immer,
weil wir würden ja niemals sagen, bei der Hertha. So, bei Hertha halt. Ja, also ja. Ohne der. Hier gibt es keinen Artikel.
Ich habe eine Sprachnachricht von Endes, er hat auch gesagt, ich bin zurück bei der Hertha.
Ja.
aber er ist ja kein Verantwortlicher. Er
darf. Okay.
Noch nicht.
Okay.
Nein, aber das. Endes darftet außerdem.
Das ist lustigerweise, weil wir jetzt ganz oft diese PKs gehört haben, ist mir das immer wieder aufgefallen.
Ja, Windhorst sagt das auch. Ja. Ne?
Aber das war auf jeden Fall, wie hieß er nochmal?
Skibbe.
Absolute Schlaftablette. So.
Ich dachte halt, was willst du mit dem?
Also das, naja, das ist vorher schon, hast du das schon gedacht?
Ja.
Echt?
Ich habe das, also als das so rauskam, ich war mit Bubble zufrieden. Also ich bin da so ein bisschen d'accord, was so die Außenausstellung da geht. Aber es hat funktioniert, die Ergebnisse stimmten, wir sind mit dem aufgestiegen, aber ich glaube auch mit der Mannschaft wäre so gut wie jeder aufgestiegen. Die war halt einfach saustark für eine Zweitligatruppe. Aber das hat hingehauen. So, wir haben hinten raus, ihr wart fit. Wir haben hinten raus die Spiele gewonnen.
Ja, die Trainings waren gut bei dem. Also, ja, also auch Vorbereitung habe ich jetzt nicht komplett gemacht.
Wir waren wirklich fit und dann gewinnst du halt die Spiele hinten raus. So, wir waren Aufsteiger, wir hatten nach 17 Spielen 20 Punkte. So, gab für mich eigentlich keinen Grund, einen Trainer zu wechseln. Und dann holst du halt Skibbe. Stattest den, ich glaube, mit 2,5 Jahren irgendwie aus. Also das ist ja dann auch so ein Ding in die Zukunft. Und
da also, ist so, oh, ich sag nee. Das, bei mir, ich kann irgendwie auch, wie gesagt, aufgrund der anderen Geschichten, die ich sowieso dann auch noch auch hatte, Ich musste mich bei ihm zusammenreißen.
Also Michael Skibbe ist jetzt Trainer und ab jetzt wird's geil. Also jetzt sind wir an dem Punkt, wo es nur noch schön wird.
Ex-Nationaltrainer.
Ja.
Das Jahr 2012 beginnt. Hertha wird diesen Sommer 120 Jahre alt. Zum Auftakt der Rückrunde verlieren die Berliner wieder gegen Nürnberg. Auch gegen Hamburg und Hannover kann die Mannschaft nicht punkten und spielt zum Teil desolat.
Die erste Halbzeit war ein Beispiel dafür, wie man es überhaupt gar nicht machen darf in der Bundesliga. Da wird drüber zu sprechen sein.
Lass uns mal drüber reden. Du hast gesagt, Nürnberg war so ein Paradebeispiel.
An dem Nürnberg-Spiel kann ich mich jetzt nicht so viel dran erinnern, muss ich ehrlich sagen, vom Spindenhalt her. Ich weiß, dass es ein Katastrophenspiel war. Aber warum mir das so im Kopf geblieben ist, weil es das erste Mal war, dass ich auch mit den Fans so ein bisschen mich angezickt habe. Ja. Natürlich war das jetzt nicht so auf mich gerichtet, so, aber mich stört es halt und dann sehr oft, wenn dafür können ja dann auch die Fans ja nichts, ja. Aber wenn man natürlich halt gewisse Sachen intern nicht weiß und nach außen dann so aussieht, wie es dann halt dann aussieht, so. Und dann, weißt du, dann sind so Sprüche, Arbeitsverweigerung oder Millionäre und so ein Quatsch, weißt du, also keiner, also ich weiß nicht. Mir fällt jetzt kein Spiel ein, der jetzt freiwillig ein Spiel hergibt oder verliert. Ja?
Ich dachte, du sagst, mir fällt keiner ein, der Millionär ist. Das hat ich auch
gerade gedacht. Ja, aber gibt es wirklich viele, die es nicht sind. Also ja. Das ist auch so eine Illusion, wo man denkt, dass jetzt jeder Spieler, der nur 10 Jahre gewesen sein, Karriere gemacht hat, der schon ausgesorgt hat. Natürlich hat er das Privileg, normalerweise mehr zu verdienen als jetzt ein Normalarbeitender, ja, der da woanders ackern muss. Aber es ist nicht so, dass sie noch viele ausgesorgt haben.
Ja, man kann auch viel ausgeben.
Ja, du hast eh viele Kosten, sage ich dir so, wie es ist. Also ob es Versicherung ist, ja, ob es sind eh die Killer, ja. Du verdienst dann über einen Höchstsatz, dann musst du das noch absichern, das musst du noch absichern. Kann ja morgen vorbei sein, weißt du, diese Angst ist ja immer so ein bisschen dabei, wenn man sich verletzt. Eine Verletzung macht jeder durch. Aber es ist nicht so, dass jetzt jeder, keine Ahnung, man kann mit dem Geld auf jeden Fall, wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist, schon was aufbauen, ja, und was anderes investieren. Aber es ist ja nicht umsonst eine Statistik da, wo halt gefühlt jeder zweite Ex-Spieler pleite ist nach der Karriere. Ja. Also es kommt nicht von irgendwo her. Da ist schon was Wahres dran. Ja, aber auf jeden Fall bei dem Spiel in Nürnberg, ja, da hatte ich auf jeden Fall das erste Mal, auch nach dem Tag nach dem Spiel, sind dann die Jungs gekommen zum Trainingsgelände. Und ich war auch richtig angefressen, weil ich sag, ich kam auch zurück, so in so einer Euphorie, in so einer Vorfreude, und dann hat sich das so entwickelt innerhalb von 2 Monaten oder so gefühlt. Ja, war ich auch sehr gefrustet. Ich find's gut, dass es dann mal geknallt hat zwischen mir und unseren Jungs, muss ich sagen, ja.
Die haben euch beim Training besucht, ne?
Die waren beim Training auch zu Recht, ist okay, ist ja auch okay. So, aber ich wollte mir nicht gefallen lassen, dass man mir vorwirft, auch wenn es nicht an mich gerichtet war oder so, aber allgemein war das dann schon so ein Schutzinstinkt auch gegenüber der Mannschaft. So, ist halt dann so die Typfrage, die ich halt einfach dann irgendwie von Natur aus dann bin, sich dann so ein bisschen vor der Mannschaft zu stellen. Ja. Es sind immer Spieler dabei, die natürlich dann vielleicht das eine oder andere abbekommen müssen, um mal wach zu werden oder so. Es gehört einfach dazu. Aber das war dann eine Erfahrung, die ich jetzt positiv wie negativ jetzt irgendwie noch in Erinnerung habe, wo es natürlich dann auch jetzt von der Beziehung her zwischen mir und den Jungs eher enger gemacht hat als auseinander. Ja. Ich meine, da gibt es genug Berliner Spieler, ohne jetzt Namen zu erwähnen, die natürlich dann auch eine Fliege gemacht haben oder so und die dann gerne mit Finger auf anderen zeigen.
Was macht Patrick Ebert?
Ewi, ich weiß nicht, ob ich jetzt Ewi dazuziehen würde.
Nein, wir hatten die Frage von kurz, weil wir nicht wussten, was Ewi heute macht.
Ewi ist jetzt Co-Trainer bei der U15.
Ja, sag ich doch. Der ist schon wieder zurück.
Der ist zurück beim Verein. Ewi war eigentlich immer ein Typ, wie ich ihn kenne. Wir kennen uns seit der D-Jugend. Ja. Also, der eigentlich nie so den Schwanz eingezogen hat. Im Gegenteil. Aber Ewi war dann, glaube ich, an vielen Dingen selber schuld, muss man sagen. Als wir dann alle Berlin verlassen haben, hat er eine sehr gute Phase bei Hertha damals gehabt, gerade in der Zeit, wo Lucien Favre dann da war, wo er meiner Meinung nach schon Nationalspieler werden müsste. Ja, anscheinend war er 10 Jahre zu spät, oder wie alle Profis, weil wenn man sieht, wie alles Nationalspieler geworden ist, ja,
die nicht oder gefühlt. Nationaltrainer war.
Ja, also dann
Kevin Großkreuz, das fällt mir da ein auf der EB-Position.
Also da hat EB auf jeden Fall andere Qualität nicht setzen, Kevin Großkreuz auf der Position vor allem. Ja. Und was Ebi betrifft, war das, glaube ich, eh so ein Ding, wo es an der Zeit war, dass er Berlin verlassen muss.
Das ist ja für sich gegangen, ne?
Für sich auch, für seinen Kopf, für die Situation, zweimal abgestiegen dann auch, ja, auch eine riesen Enttäuschung für ihn. Das war mein erster Abstieg im zweiten Jahr mit ihm. Da komme ich, glaube ich, noch dazu, ne? Ja, hör auf, ey.
Aber ganz kurz noch, weil du das sagst, mein Eindruck war auch immer so, wenn du damals zum Beispiel gesehen hast, so Seat, als der nach Hoffenheim gegangen ist oder so, ne? Also Salihovic, so Berlin ist natürlich auch der Horror für einen jungen Mann mit viel Geld. Ja. Jetzt mal ernsthaft, du sitzt irgendwo in Hoffenheim im Dorf, gehst
aber das hat er nicht mal gehabt, das war das Schlimme. Ich meine, habt ihr euch die Serie angeguckt auf der Zone? Ja. Da wird alles erzählt. Wir haben wirklich sehr offen gesprochen. Ja, Hertha hat trotzdem von dem Ding profitiert, würde ich sagen. Ja, aber wir haben da schon brutal abgerechnet. Das ging eigentlich gar nicht darum, ob es jetzt Berlin ist, ob man den ersten Profivertrag unterschreibt. Es ging wirklich, und das hat man auch, glaube ich, klar so kommuniziert und auch die Message, die dahinter stand. Es ging dann auch um die verhandelnden Personen, wie die mit uns umgegangen sind. Ja. Natürlich waren wir jetzt nicht die zu allem Ja und Amen gesagt haben, waren ja auch etwas, für viele Leute etwas Neues, wie wir gesprochen haben, wie wir aufgetreten sind, wie wir Fußball gespielt haben. Und das hat man einfach alles, für mein Gefühl, alles schon mitgemacht, weil der Erfolg einfach da war, auch in der Jugend. Wir haben alles kaputt gemacht. Also da konnte kommen, wer will. Und das war eigentlich so das Ding. Aber so das hundertprozentige Gefühl, das sind unsere Jungs, das ist Berlin, das sind die Jungs, die aus den Generationen hier geboren, aufgewachsen sind, alle Straßen, alle Ecken, alle U-Bahn-Stationen kennen, ja, wo die Fans endlich mal auch eine Generation heranwachsen sieht, die mit denen sich identifizieren können, unsere Jungs, ja. Und damals war ein Skandal. Ich weiß nicht, Seat ist damals in die dritte Liga gewechselt, Alter.
Zu Hoffenheim, ne?
Zu Hoffenheim. Ja. Seat Asche ist zu Wolfsburg ablösefrei gegangen. Das war ja so ein Theater. Den Spinnen haben sie ihn ausgeräumt, muss ich vorstellen. Ja. Kevin ist dann auch und hat einen Knall mit Falko Götz damals dann auch zu Tottenham damals gewechselt. Jerome kam gefühlt 1,5 Jahre später zu mir nach Hamburg. Ja. Also wenn man drüber nachdenkt, wirklich rege ich mich mal drüber auf. Was hätte man für eine Ära damals aufbauen können? Aber nicht so einfach Spieler, die nur weil es Berlin sind, sondern weil wir einfach die Besten waren. So, in der U21 von 11 Spielern waren wir 6 Berliner in der Startelf. Also tut mir leid, und das sind jetzt nur die, man kennt. Weißt du, wie viele andere Spieler es noch bei uns gab? Ja, die dann woanders hingegangen, in die Türkei oder in anderen Ländern, die auch ihren Profivertrag bekommen haben, ihre Spiele gemacht haben, die jetzt nicht so in Erscheinung getreten sind jetzt wie wir. Ja, also das ist das Ding, woran sich Hertha dann lange drauf geschützt hat, noch heute den Ruf einer guten Akademie hat. Aber das kann man nicht wie damals vergleichen. Ich meine, ich bin jetzt wieder zurück, ich beobachte das jetzt auch so. Das ist schon eigentlich so, wo man sagt, eigentlich wird alles besser, schneller und so, aber ich habe im Moment so das Gefühl, dass alles schlechter geworden ist. Also nicht am Talent oder am Potenzial, weil das ist eigentlich der natürliche Vorgang der Natur. Es gibt immer Leute, die talentiert sind, Potenzial haben, begabt sind, ja. Aber ich würde schon eher sagen, dass dann die Ausbilder, die wir eigentlich hatten, unser Segen war, wie man geschliffen worden ist und wie die heute sind, ist ein großer Unterschied. Ja, das siehst du auch an der teilweise, die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Und es sind auch die Erkenntnisse vom DFB. Ich meine, der jetzige DFB-Sportdirektor Joti, der war damals unser Teammanager in der U21, der hat mich mal eingeladen nach Frankfurt, hat mir das auch mal so statistisch, bin nicht so der Statistik-Fan, so. Das ist immer ab und zu mal eine Beihilfe, wenn es mal nicht läuft, kann man raufgucken, ist klar. Aber der hat mir das dann auch schon angekündigt vor 2 Jahren, dass jetzt Deutschland in ein, sage ich mal, Loch kommen wird, wo es jetzt schwierig wird mit der Konkurrenz, jetzt wie Frankreich, England oder selbst die Südamerikaner, Spanier, Portugiesen, wieder selbst jetzt.
Belgien.
Oder Belgien oder ja. Holland. Also das ist ja, aber die sind, bei denen ist es kontinuierlich. Guck mal, Holland, Alter. Ein Drittel Einwohner von Deutschland, nicht mal?
Ach, nicht mal.
So, guck mal, was da immer wieder rauskommt. So. Jedes Land hat mal so Phasen. Auch Frankreich hat ja auch lange Zeit eine Phase gehabt, wo es jetzt nicht so berauschend war, was rausgebracht worden ist aus der Jugend. Aber dann siehst du halt, dass da eine andere Erfahrung, andere Kompetenz dann auch von Trainern da ist, die dann auch weiß, wie man solche Talente schleift oder ausbildet und nach oben führt. Ja. Also wir hatten schon teilweise das Gefühl, dass wir schon auf uns allein gestellt waren. Wir hatten dann aber in der Jugend wirklich Gott sei Dank sehr gute Trainer, die wir auch respektiert haben, ja, die wir auch ernst genommen haben. Bei uns ging es ja schnell, wenn du jetzt einen Lehrer oder einen Sozialpädagoge vor dir hattest, der dir irgendwas erzählt, wo du wusstest, was quatscht der da? Wir kommen von da und da will er uns was von dem erzählen, wo wir herkommen. War schon weg. So. Aber deswegen damals, gerade aus der Füchse-Jugend, wir sind ja alle aus der Füchse-Jugend, müsst ihr euch mal vorstellen, nur in einem Sommer sind gefühlt 64 Spieler von Füchse allein nur zu Hertha damals gewechselt. Jetzt, ohne dass ich jetzt noch Tennis Borussia aufzähle, die waren ja auch damals brutal. Mit Göttinger Gruppe damals in der Jugend, das war ja nicht normal. Hast du noch Hertha Zehlendorf gehabt? Das war so ein bisschen den FC Berlin, der man hießen ja nicht, Dynamo durften die nicht, glaube ich. Also das war dann schon so verteilt jetzt von der Qualität her. Dann hat Hoeneß dann schon einen guten Schachzug gemacht, dann halt die Trainer erstmal für den Verein zu gewinnen, die Jugend aufzubauen. Und die Trainer haben natürlich dann die ganzen Spiele dann mitgebracht und so war quasi Hertha von heute auf morgen gefühlt die Macht im Jugendfußball.
Ich würde mal zurück zum Thema kommen. Zu den schönen Dingen des Lebens.
Wie ist denn das Thema? Thema ist auf Fußball.
Ja, wie ist denn dein Verhältnis zu Igor De Camargo?
Wir haben so einen Pieper übrigens.
In Folge 8. Der Winter ist wie immer in Berlin. Scheiße, kalt und grau. Zum Glück gibt es Hertha BSC, Felix Brüch und Igor De Camargo.
Und dann Kuddelmuddel da im 16er und da sind sie sich nicht ganz einig, der Hubnik und der Kraft. Und was ist jetzt los?
Elfmeter wird es geben für Gladbach und es gibt eine rote Karte.
Nein.
Im Frühjahr schreibt König Otto die Erfolgsgeschichte weiter und erreicht mit Hertha zumindest noch die Relegation.
Es sind noch 10 Sekunden offiziell in dieser Nachspielzeit zu absolvieren. Es ist unglaublich spannend. Vom Kopfball von Adrian Ramos, dem Herthaner. Dann haben aber die Hoffenheimer den Ball und Raphael verliert ihn. Und jetzt ist Raphael ganz alleine auf dem Weg in Richtung des leeren Hoffenheimer Tores, schiebt den Ball in Richtung Tor.
Das war Folge 8 von Ha Ho Hä. Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert. Staffel 2. Bubble, Rehagel, Düsseldorf. Todesangst im Westend. Im Studio waren Enes Benhatira, Quote, Tommy Gmür und Stefan Nevi. Mit Unterstützung von Markus, Max Jung und Daniel Rimkus. Sprecherin war Janina Brader. Eine Produktion von AFP Marketing und Communication Services GmbH. Mit freundlicher Unterstützung von Andreas Krieger und Yassin Le Forestier. Die Bereitstellung der Mitschnitte erfolgte durch RBB24 Inforadio. Die Bundesliga. Größter Dank dafür geht an Philipp Büchner und Dirk Walsdorf vom RBB Sport. Buch und Regie Stefan Nevi. Besonderer Dank geht an Genie, Juna und Yara.